Heute sprechen wir über den Kampf zwischen dem ETF-Sparplan und der Nettofonds-Police. Außerdem gibt es gerade eine Debatte über das Glas Wasser im Wirtshaus und ob es was kosten darf oder gratis sein muss. Außerdem war der Tax Freedom Day, bedeutet der Tag, auf dem oder ab dem wir für unser eigenes Geldbürstel erst arbeiten. Zuvor war es ja für den Staat. Zudem gibt es bald einen neuen Chef bei der ÖBAG. Und SpaceX hat erstmals Zahlen gebracht und auch bekannt gegeben, wie die Aktionärsstruktur aktuell aussieht. Ganz spannend, wie ich finde. Ja, das und mehr gibt's in der heutigen Podcast-Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 192. Heute redet mir der Philipp und mir gegenüber virtuell sitzt der Matthias. Servus, Matthias.
Grüß dich, Philipp, und vielen Dank für die spannenden Themen, die du wieder mitgebracht hast. Ich bin heute für das Meer verantwortlich und bin schon gespannt, wie du auf die hier und da auf die ein oder anderen Themen reagieren wirst, die ich da noch nicht ins Skript mit aufgenommen habe.
Sehr gut. Matthias, wenn wir essen gehen, weiß ich mittlerweile schon, was du immer trinkst, nämlich ein Glas mit Zitronensaft, also ein Wasser mit Zitronensaft, das in den meisten Wirtshäusern oder eigentlich immer ganz normal verrechnet wird, so wie ein Soda-Zitronenfass, oder würde ich jetzt einmal sagen. Und aktuell gibt es zwar wieder eine hitzige Debatte, so wie letztens erst in der Zeitung gelesen, und ab und zu lese ich einmal in der Zeitung, insbesondere wenn ich in Burgenland auf Besuch bin bei den Schwiegereltern. Da gibt's immer Samstag, Sonntag dann eine Kronenzeitung und da lese ich dann ein bisschen so rum. Und da sind immer interessante Sachen drin, wie auch zum Beispiel gerade diese Debatte um das Glas Wasser im Wirtshaus, ob es gratis sein soll oder nicht. Und was mir da ganz interessant finde, die Arbeiterkammer hat da so eine Stichprobe gemacht in Wien. Sie haben 30 Wiener Restaurants getestet und 23 von 30 verlangen Geld fürs Glas Wasser, auch wenn konsumiert wird. Und die Preisrange, und das ist eigentlich das Orge dran, die bewegt sich zwischen 80 Cent bis 3,60 Euro, der halbe Liter Wasser. Und die meisten verlangen es auch fürs Aufspritzen, was ja teilweise auch legitim ist. Und nur 3 von 30 waren generell gratis. Die AK fordert natürlich, dass überall gratis gibt's. Wundert mich natürlich nicht. Aber sie sagen auch, dass 1000 Liter Wasser circa 2,30 Euro kosten. Das heißt, 2,30 Euro für 1000 Liter und der halbe Liter wird für im Maximal, was sie getestet haben, für 3,60 Euro verkauft. Matthias, was sagst du dazu?
Ja, als ehemaliger Knödelakademiker verstehe ich natürlich jeden Wirten, der für das Glas Wasser etwas verlangt. Es ist in den meisten Fällen klar, dass wenn man jetzt einen Kaffee bestellt, ein Glas Wein bestellt oder eine Flasche Wein, dass da das Wasser dabei ist. Aber wenn ich zu meinem Essen nur Leitungswasser trinke und dieses auch serviert bekommen möchte in einem sauberen Glas, dann ist es im Prinzip für mich eigentlich verständlich, dass ich auch dafür einen Beitrag zahle, weil der Wirt, der hat ja nicht nur das Wasser, das er zahlen muss, also den Wareneinsatz, sondern eben auch Personalkosten, Gemeinkosten, den natürlich Gewinn und auch das Risiko, Umsatzsteuer natürlich dann auch drauf zahlen muss, natürlich auch sollte einkalkuliert sein, sowas wie Gläserbruch. Also man kann eigentlich nichts kostenlos hergeben oder man kalkuliert schon alle anderen Preise so ein, dass eben ein Glas Wasser auch kostenlos ist. Aber rein von der Logik her bin ich auf jeden Fall immer bereit, auch dafür für ein Glas Wasser zu bezahlen, weil dem Wirten kann es ja wurscht sein oder sollte es ja wurscht sein, ob ein Kunde ein Glas Wasser bestellt oder ein Cola Zero. Personalkosten, Gemeinkosten, Gewinnaufschlag sollte überall drinnen stecken. Und ja, dann entfällt halt quasi 50 Cent oder so für eine Portion Cola und dann ist halt das Wasser ein bisschen günstiger. Kann jeder happy sein. Und ich bin besonders happy über mein Wasser mit Zitronensaft, wenn es mit frisch gepresster Zitrone kommt.
Ja, und in welcher Preisrange würdest du sagen, wäre das für dich in Ordnung, wenn du jetzt zum Essen ein Glas Wasser hinzutrinkst?
Das kommt ganz darauf an, in welchem Lokal ich bin. Bin ich in einem Innenstadtlokal, wo auch die ganzen Kosten höher sind? Bin ich eher so in einem Wirtshaus-Beisel? Hole ich es mir vielleicht selbst von der Theke ab? Also wie gesagt, das kommt auf mehrere Faktoren drauf an. Personalkosten, Gemeinkosten und so weiter. Aber im Prinzip, wenn das Wasser teurer ist als das Bier, dann würde ich mir Sorgen machen.
Okay, da wären wir jetzt bei wahrscheinlich 5, 6 Euro. Das wäre schon extrem krass.
Aber das sind ja teilweise schon, wenn du schaust, was quasi so ein Soda-Zitron oder ein Himbeersaft mit Soda kostet, da, also da sind, werden teilweise schon Preise aufgerufen, wo ich mir, wo ich immer sage, Hochachtung, wer bei solchen Preisen dazugreift, weil das ist mir dann oft einmal nicht wert. Sowas, also 6,50 Euro, glaube ich, war das Höchste, was ich jetzt für ein Soda-Zitron einmal bezahlt, also eben nicht bezahlt habe, da habe ich dann mich umentschieden. Ja.
Krass. Das teuerste Bier, das wir bis jetzt getrunken haben, nur dass wir es einmal kurz einordnen, war vor kurzem am Villacher Kirchtag. Und ja, wir sagen Kirchtag und nicht Kirchtag, wie es manche andere sagen da in Niederösterreich, Burgenland, Wien. 7,50 habe ich gezahlt fürs Bier. Habe nur eins getrunken dann, weil da haben wir auch gedacht, und was am schärfsten war, war diese Dosen, also Dosenbier, 0,5, gell, was du im Geschäft für, sagen wir mal, also 9 Euro kriegst jetzt roundabout. Und die gewissen Kebab-Standler und so rundherum haben es dann einfach mal für 4,50, 5 verkauft. Und man hat gedacht, bumm, ich meine, du machst ein Mördergeschäft, gell? Brauchen wir nicht reden, weil das, die Leute haben massiv auch dieses Bier konsumiert. Also an alle, die in der Gastro arbeiten und sagen, sie wollen am Villacher Kirchtag Dosen verkaufen, das ist sicher eine gute Marge. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Wasser. Ich verstehe es grundsätzlich auch, dass man für 0,5 oder für 0,3, ist ganz egal, Geld verlangt, also an Kosten, so du sagst, Mitarbeiter-Service und so weiter. Trotzdem finde ich, wenn ich da jetzt liest, 3,60 für ein Glas Wasser ist schon heftig, insbesondere wenn man dort konsumiert. Und meistens konsumiert man, weil du sagst, so Innenstadtlokale unter 50 bis 100 Euro spielt sich da fast nichts. Und da bin ich eher nicht ganz bereit, oder bereit, ich meine, wenn es ist, dann muss ich es eh zahlen, so in die Richtung, ich mache mir auf jeden Fall kein Aufstand dort, aber ich denke es mal halt im Nachhinein, da gehe ich vielleicht nicht mehr hin. Wenn du dann fürs Glas Wasser 3,60 zahlst, was gleich viel kostet, fast wie ein anderes Safterl, finde ich nicht ganz okay, insbesondere wenn man weiß, wie viel 1000 Liter Wasser im Durchschnitt so ungefähr kosten. Ich meine, das ist wieder eine andere Geschichte, aber wenn ich eh schon Service bekomme, weil ich dort was esse, weil ich dann vielleicht Trinkgeld und so weiter dann natürlich auch gebe, finde ich es nicht ganz fair, wenn man da so viel verlangt. Wenn ich aber nur reingehe, ein Wasser bestelle und dann vielleicht aufs Klo auch noch gehe, dann ist es vollkommen in Ordnung und könnte es auch mehr sein, weil das wäre, wenn er nur reingehst zum aufs Klo gehen und der gute Ton, und viele machen das ja oft auch gar nicht, dass sie einfach nur reingehen und aufs Klo wollen. Also der gute Ton in meinen Augen ist, dass ich doch was bestelle, mindestens einen Kaffee und von mir ist noch ein Getränk dazu, damit dass ich schnell aufs Klo gehen kann. Ja, aber wie gesagt, sagen wir mal, um die 1 Euro pro 0,5 finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Aber alles, was drüber ist, finde ich fast doppelt heftig. Aber ja, es ist meine Meinung. Ja, du willst jetzt nichts mehr ergänzen, oder?
Nein, also ich glaube, wir haben lang genug über Wasser gesprochen. Wenn das Argument kommt, würde ich...
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Ich sage, ja, warum... Dann könntest du genauso argumentieren, dass alle anderen Getränke auch kostenlos sein müssen, weil du konsumierst ja eh. Wie gesagt, meine Position, der Kellner muss extra laufen wegen dir, wenn du ein Wasser bestellst. Dem Kellner ist es egal, ob du ein Cola bestellst, ein Wasser bestellst. Laufen muss er, das Glas ist unterwegs, das Glas muss gereinigt werden. Ganz egal, wie viel konsumiert wird. Wenn man nichts bestellt, fällt der Weg nicht an, die Kosten nicht an. Das wäre so, wie gesagt, mein Punkt. Aber wie gesagt, 8 Minuten für das Wasser.
Ja, voll. Gut, Tax Freedom Day, also Steuerstopptag, wie es drin steht in diversen österreichischen Medien, war jetzt wieder am 16. August. Das heißt, auf diesen Tag oder ab diesem Tag arbeiten wir quasi wieder für uns selber. Das heißt, ab dem Tag sind die Steuern und Abgaben, die brutto, aber nicht der brutto, den wir am Lohnzettel haben, sondern brutto vom Arbeitgeber, kann man sagen, dann umschwenkt in das, was uns bleibt.
Also mit Lohnnebenkosten.
Genau, mit den ganzen Lohnnebenkosten, mit den Steuern, mit der Sozialversicherung, mit den diversen Abgaben. Und das heißt, von 365 Tagen arbeiten wir 227 Tage für den Staat, kann man so sagen, und nur 138 für uns selbst. Spannend ist, dass es letztes Jahr einen Tag später war, später war. Das heißt, es war ein bisschen weniger Belastung um einen Tag, wobei das hat sich jetzt nicht signifikant verändert. In den 1970er Jahren waren es noch fast 7 Wochen früher. Also da war schon ein signifikanter Unterschied. Das sieht man auf jeden Fall, dass diese Lohnnebenkosten und die Steuern und Abgaben massiv gestiegen sind über die letzten 60 Jahre schon. Ja, ist halt leider so, weil es ist halt immer wieder zum Aufzeigen, wie hoch eigentlich diese Arbeitgeberkosten auch sind, also 62% ungefähr und nur 38 bleiben uns dann am Netto sozusagen über. Ja, da sieht man schon einen ziemlichen Cut, das eigentlich mit den, weil wenn ich ja einen Mitarbeiter habe, dann zahle ich ja nicht brutto grundsätzlich, sondern ich zahle um einiges mehr, weil die ganzen anderen Abgaben, was der Mitarbeiter am Lohnzettel gar nicht sieht, die fallen auch nur an. Also wenn man als Chef sagt, wenn ich dir 3.000 Euro zahlen will und dann 6.000 Euro oder ein Hoppel mehr abgeben muss pro Monat, kommt man gar nicht, ist man nicht weit entfernt von dem, ne? Also von der Realität absolut nicht. Und ja.
Ja, also circa 33% Aufschlag rechnet man auf dem Brutto drauf, dann hat man in etwa die Lohnnebenkosten.
Genau, also das war jetzt dieser Tax Freedom Day, das heißt ab jetzt oder ab vor ein paar Tagen arbeiten wir für unser Geldbörserl, also passt auf eure Geld und macht so primär draus dann hoffentlich, dass vielleicht aus diesen 138 Tagen auch vielleicht ein paar mehr rausschaut dann im Sinne von, ihr investiert, sonst habt ihr vielleicht später ein paar mehr davon. Ja, was haben wir noch? SpaceX Zahlen und Ausblick finde ich auch ganz spannend. Es war vor kurzem erst, dass SpaceX erstmals seine Zahlen veröffentlicht hat, weil sie sind jetzt ja börsennotiert seit ein paar Monaten, also 2,5 oder knapp 2. Und sie müssen ja jetzt transparenter sein. Das heißt, wenn man börsennotiert ist, muss man ja transparent sein und Zahlen offenlegen im Quartal. Und SpaceX hat das jetzt erstmals gemacht und machen müssen. Und man sieht auf jeden Fall, der Umsatz ist von 4,7 Milliarden Dollar auf 7,8 Milliarden gesprungen. Das ist ein ziemlicher Ansprung, aber man darf nicht vergessen, vor dem Börsengang hat SpaceX ein paar der Musk-Unternehmen geschluckt, wie zum Beispiel XAI, wie zum Beispiel Starlink ist eh schon länger drin. Was war noch dabei? XAI, also X, also Twitter vormals. Also das ist ja alles jetzt bei SpaceX drin. Und trotzdem, der Verlust beläuft sich auf 540 Millionen Dollar, ist natürlich um einiges weniger wie die Monate zuvor. Da waren wir, glaube ich, bei über 2 Milliarden Verlust. Trotzdem heißt es nicht, dass unbedingt das jetzt super gut läuft, weil warum der Umsatzsprung mitunter auch, das Thema Rechenzentren haben wir eh schon besprochen einmal, und die Verträge mit Anthropic und mit anderen Unternehmen, die halt Jahresverträge für viele Milliarden jetzt schon abgeschlossen haben mit eben diese Colossus-Rechenzentren. Und die haben natürlich zum Umsatzsprung beigetragen. Und was für mich ganz spannend war, weil sie haben neben den Zahlen auch die Aktionärsstruktur bekannt machen müssen. Und da finden sie natürlich einige spannende Investoren. Wie wir wissen, ist ja Google einer der größten Aktionäre. Und jetzt ist es auch schwarz auf weiß eigentlich. Es ist eigentlich der größte Aktionär. Also Google, also Alphabet sozusagen. Sie halten aktuell 551 Millionen Aktien im Gegenwert von 78 Milliarden Dollar. Das ist schon eine Hausnummer. Das heißt, ich glaube, es war immer so das roundabout 7% oder sowas, glaube ich, gehört Google. Ist jetzt da nicht ganz korrekt, ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil sie sind auch schon ein bisschen verwässert worden durch die verschiedenen Sachen, was sie danach gemacht haben, wurscht. Was auch spannend ist, der Tech-Investor und PayPal-Mitgründer Peter Thiel hat auch 427 Millionen Aktien im Gegenwert von 60 Milliarden Dollar, also mit seinem Fund. An dritter Stelle sind die Saudis, also der saudische Fonds mit 154 Millionen Aktien, und auf vierten Platz ist dann Nvidia mit 123 Millionen Aktien. Also man sieht, die ersten 4, 5 haben ein paar hundert Milliarden an Wert in SpaceX. Das ist schon echt dick. Und was ich ganz spannend auch gefunden habe, einige US-Banken, aber auch kanadische und UK-Banken haben auch mehrere hunderttausend oder Millionen Stück im Depot sozusagen oder in deren Besitz. Und bei einem aktuellen Preis von $143, also am heutigen Mittwoch, wo wir aufnehmen, sind das schon sehr dicke Aktienpakete, was die alle haben. Und ich gehe mal stark davon aus, die meisten davon sind auch schon sehr lange dabei. Das heißt, die haben auch schon, obwohl der IPO-Kurs bei $135 grundsätzlich war, mit 143 heute sind die sicher trotzdem noch ganz gut im Plus. Aber, und das ist auch wieder spannend, von Scott Galloway habe ich was gefunden. Das ist ein Investor und ein Professor, der auch sehr polarisiert oft, aber sich auch sehr gut auskennt und auch immer wieder gefragter Speaker auf diversesten großen Veranstaltungen ist. Ich glaube, letztes Jahr war er auf der OMR sogar in Deutschland. Und der sagt, dass SpaceX nicht mehr wert als $10 bis $30 ist. Und das finde ich ganz interessant. Nämlich ein zweiterer Kritiker sagt auch, der George Noble, der war ehemaliger Fidelity Fondsmanager, der sagt eigentlich genau das Gleiche und sagt auch noch zusätzlich, dass Tesla 90% überbewertet ist. Es sind zwei kluge Menschen, aber man weiß trotzdem, dass auch die zwei keine Glaskugel haben. Und sie erwähnen aber auch, dass Elon Musk nicht zu unterschätzen ist. Der ist einer der größten Tech-Investoren, aber auch Finanzinvestoren, weil er halt seine Firmen zu einem gewissen Preisen hoch pusht, die manchmal gar nicht fundamental erklärbar sind, wie in dem Fall mit SpaceX zum Beispiel, wenn die 500 Millionen Verlust machen bei 7 Milliarden Umsatz und die dann mit aktuell knapp $2 Billionen bewertet sind. Rein rechnerisch ist das halt einfach nicht ganz real, ne? Aber ja, ist immer ganz interessant. Das habe ich gelesen übrigens auf Business Insider. Also wenn man es nachlesen will, gibt es dort nachzulesen. Matthias, hast du mittlerweile schon SpaceX im Depot?
Nein. Also ja, doch, über Alphabet.
Haha, jetzt haben wir die kurz gefangen, schau.
Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber nachdem sie die Zahlen geliefert haben und auch die Ausblicke sich aktualisiert haben, hast du einen Blick auf das KGV geworfen?
Nein.
Ich glaube, wir sind jetzt bei 17,6, was das Alphabet KGV angeht. Und das fand ich interessant und habe da ein bisschen ganz, ganz leicht wieder was aufgestockt.
Wie wo war es vorher?
Natürlich ist der Kurs dann um 5% gefallen, also für den her perfektes Timing.
Ja, aber wie war das KGV vorher?
Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwann einmal über 20. 25, 26, so irgend 24. Auf jeden Fall ist es eben unter 20, oder wie ich dann zufällig drauf geschaut habe, ich schaue jetzt auch nicht so regelmäßig drauf, war es wieder mal unter 20. Wie gesagt, andere Tech-Unternehmen, Microsoft zum Beispiel, stehen bei 26,7. Das ist eine Range, wo ich mir denke, okay, ein KI-Unternehmen, ein Tech-Unternehmen genießt oft einmal eine höhere Bewertung als so traditionelle Unternehmen. Ich glaube, der Oswald hat das ja auch in einem Video von Trade Republic gesagt, dass wir jetzt demnächst einmal posten werden, wo sich so Bewertungen von Unternehmen angeschaut hat. Apple zum Beispiel KGV von 35, wenn man es sich jetzt nur aufs KGV runterbricht, ist quasi Apple deutlich teurer als Alphabet. Wenn wir uns das KGV von Nvidia anschauen, sind wir ebenfalls so um die 35 herum. Bei SpaceX gibt es natürlich noch keinen Gewinn, deswegen auch kein KGV. Wenn wir uns eine große Online-Buchhandlung anschauen, Amazon 20,9, ja, da ist Google, was nur das KGV angeht. Wie gesagt, ich möchte sehr vereinfacht gesagt, günstiger als andere Tech-Unternehmen aktuell. Aber alles natürlich wie immer keine Empfehlung.
Hast du jetzt gesagt zu Amazon, das ist die größte Online-Buchhandlung?
Eine große Buchhandlung.
Geil. Ja, kann man Amazon auch in einem Wort so erklären. Gestartet haben es zumindest so. Heute würde ich das Thema Buchhandlung vielleicht als kleinen Part mitnehmen. Ganz, ganz kleinen, weil allein wenn man die Cloud-Umsätze und das Ganze anschaut und das Gesamtpaket Amazon, ist das Thema Buchhandlung wahrscheinlich schon in weiter Ferne. Liebhaberei, genau.
Rentiert sich nicht mehr.
Und am 5., also am 4.8. glaube ich, hat SpaceX die Zahlen veröffentlicht. Von da habe ich auch den Artikel da gefunden. Und am 5.8. ist es, wobei vielleicht war es am 5., 8., minus 13%, da war es am Tiefpunkt mit $108. Also da waren es schon fast unter 100. Krass, und jetzt stehen sie aber schon wieder bei 143. Also die Zahlen dürften ganz gut angekommen sein, obwohl sie am Anfang einmal einen ziemlichen Dip gebracht haben anscheinend. Ja, trotzdem, wie gesagt, meines Erachtens SpaceX rein für den Eigenbestand, für den Kauf in mein Depot jetzt nach wie vor kein Kandidat, weil ich, auch wenn ich bei Tesla auch falsch gelegen bin damals, trotzdem war es für mich lange Zeit fundamental nicht verständlich. Ist es auch heute teilweise noch nicht. Und wenn ich mir SpaceX die Zahlen anschaue, dann wird es auch nicht besser, weil, wie gesagt, das muss ich irgendwann auch ausgehen. Und Tesla war ja auch schon einiges mehr wert, wie es jetzt ist. Ich glaube, doppelt so viel oder so. Also das darf man auch nicht vergessen.
Ein kurzer Punkt zu Österreich vielleicht noch. Wir hatten ja letztes Wochenende einen Post gemacht zum Thema, oder mit der die Frage nachgegangen ist, treibt die SPÖ Sparer in die Altersarmut? Den Kommentaren zufolge, ja. Und wir haben uns da ein bisschen angeschaut, warum dieser Diskurs jetzt gerade wieder so stark geführt wird. Es gibt in fast ganz Europa Fördermaßnahmen von diversen Staaten, die das langfristige Wertpapiersparen begünstigen. Also ganz egal, ob jetzt einen ermäßigten Steuersatz, einen Freibetrag, eine Behaltefrist, ein besonderes Anlagekonto oder auch in manchen Ländern ein Mix aus all dem. Es gibt es nahezu in ganz Europa. Und Österreich sticht da quasi so negativ hervor, indem wir unsere Wertpapiersparer, vor allem die eben auch für die Langfrist vorsorgen, mit 27,5% Kapitalertragsteuer bestrafen. Und zwar ganz egal, ob ich eine Aktie einen Tag, 10 Monate oder 30 Jahre wirklich für die Altersvorsorge im Depot habe. Das ist quasi der Dank dafür, dass man versteuertes Geld risikoreich veranlagt, um eben eine Pensionslücke zu schließen, die aufgrund eines Pensionssystems entsteht, das vor immer größeren Hürden steht. Und einmal mehr wurde quasi der Vorschlag entgegengebracht, hey, wir sollten da etwas umsetzen, wir sollten uns etwas überlegen, ob wir sowas nicht wieder einführen. Und dann kommt die SPÖ ums Eck und sagt, das machen wir nicht, weil das bringt nur sehr wenigen Menschen einen Vorteil. Sehr wenige Menschen, das sind in Zahlen 31% der Menschen in Österreich, die Wertpapiere besitzen, und 19 weitere Prozent der Österreicher, die offen dafür sind, Wertpapiere zu besitzen. Wir sprechen also von einem Potenzial von jedem zweiten Österreicher, der Wertpapiere in Zukunft besitzen könnte. Das sind, Zitat, nur sehr wenige Menschen, die davon einen Vorteil hätten. Und ja, das ist natürlich sehr schade. Der Philipp hat da einen LinkedIn-Post geschrieben, wo ich schmunzeln musste, weil er hat gesagt, vielleicht kann sich die SPÖ das nur sehr schwer vorstellen, wie viel 30% sind, weil das letzte Mal, dass sie bei einer Wahl 30% erreicht haben, war 2006 und das ist jetzt doch schon 20 Jahre her. Von dem her, es sei ihnen verziehen, aber eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, es geht um unsere Zukunft. Es geht um die Zukunft von jeden zweiten Österreicher, der sich vorstellen kann, Wertpapiere zu besitzen oder noch mehr Wertpapiere zu besitzen. Und wenn man so etwas wie einen Freibetrag hätte oder einen Steuerfreibetrag, Altersvorsorgedepot, wie es jetzt gerade auch in Deutschland umgesetzt wird, das hat ja nicht nur den Effekt, dass es den Menschen hilft, unter Anführungszeichen, die jetzt gerade schon Wertpapiere haben, sondern das hilft, dass das Wort Freibetrag, Vorsorgedepot in jeden Unterricht kommt, wo es irgendwie um das Thema Steuern geht, quasi von mehreren Personen erklärt wird, was das Ganze ist. Das heißt, Menschen erfahren von Steuervorteilen, wenn man langfristig das Alte vorsorgt. Und somit würde das quasi eine neue Kultur in unsere DNA einimpfen. Aber mit dem Impfen sind wir in Österreich ja immer besonders heikel. Also wir hätten die Chance, jetzt quasi eine Kapitalmarktkultur zu bekommen, aber die Roten sagen, nein, das machen wir nicht und halten quasi die Faust nach oben. Weil es wenige hilft. Und jetzt habe ich ganz kurz meinen Faden verloren, was ich da noch dazu sagen wollte, weil es einfach so traurig ist, dass die das so denken. Ah genau, 30% der SPÖ-Wähler übrigens besitzen Wertpapiere. Also man stellt sich nicht nur gegen den fast jeden zweiten Österreicher, sondern auch gegen 30% der Leute, die noch immer SPÖ wählen.
Ja. Ich glaube, dass da trotzdem die Dunkelziffer auch ein bisschen da ist, weil viele gar nicht genau wissen, dass sie vielleicht Aktien haben, weil sie bei der Bank oder bei der Versicherung irgendein Produkt abgeschlossen haben, trotzdem investieren und eigentlich auch betroffen sind. Also manche, glaube ich. Und trotzdem würde ich da meine These, was ich immer wieder auch poste und anspreche, wieder sagen, wenn so ein Freibetrag, wenn irgendeine Attraktivität kommen würde, die, so wie du sagst, in Schulen dann auch irgendwo oder in Lehrplänen Platz finden müssten, würden, dann wird aus diesen 350 Milliarden, die gerade am Sparbuch unter Amazon liegen, ziemlich sicher, da bin ich mir ziemlich sicher, einiges an Kapital in den Kapitalmarkt fließen, was der dann in weiterer Folge uns wieder ein bisschen reicher macht oder ja den Wohlstand ein bisschen anhebt oder zumindest
nicht. Nur sehr wenigen Menschen, Philipp, das hilft nur sehr wenigen.
Ja, ich weiß ja, nur wenigen den Wohlstand wieder ein bisschen näher bringt. Also wie gesagt, meine These ist nach wie vor, wenn es Attraktivierung geben würde, dann wird da ein bisschen mehr reinfließen und weniger am Sparbuch liegen, weil wenn am Sparbuch, wie wir wissen, so maximal 1%, was es im Durchschnitt gibt, außer bei den diversen Anbietern. Und letztens haben wir ja angeschaut, die durchschnittlichen Zinsen sind, glaube ich, bei 0,4% überhaupt auf den Konten. Wenn man das dann aber auf jeden Fall in den Kapitalmarkt investieren würde, ein Teil davon, dann wird das einen ziemlichen Aufschwung, glaube ich, bringen. Ja, ich glaube, das wird auch passieren, weil, wie gesagt, wenn die Voraussetzungen da sind, viel mehr in den Medien ist, wenn irgendwo jemand Steuern sparen kann, das ist ja oft ein Argument für gewisse, um eben sich selber später besser zu stellen im Sinne von Altersarmut weg und sich selbst drum kümmern, dann glaube ich, dass da viele aufspringen würden und wir auch zu einer Aktienkultur werden könnten, zumindest in den nächsten Jahren, weil das wäre halt natürlich auch ein Eingeständnis von der Politik im Sinne von, wir unterstützen das. Und da würde ich wieder den Schwenk nach Norwegen oder Schweden machen, weil dort ist es genauso und denen geht's um einiges besser, würde ich zum sagen.
Ja, da liest man immer wieder, dass jetzt so und so viel Kursgewinn innerhalb von einem Jahr oder was dazugekommen ist, weil eben die ganzen, sie einfach im Kapitalmarkt investieren. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte, dieser Schwenk von der Bausparkultur hin zur Wertpapierkultur Österreich, das würde uns quasi gelingen, wenn wir solche Anreize hätten. Und ich muss da wieder an diese Werbung denken von der Bank, die jetzt gerade wieder mit dem Bausparer wirbt. Ja, nicht ganz so zeitgemäß, aber stell dir vor, es gäbe so ein Vorsorgedepot. Ich bin mir sicher, die Werbung würde sich nicht um den Bausparer drehen, sondern um das Vorsorgedepot.
Sicher, ganz sicher.
Aber ja, da sind wir leider nicht. Es gibt in unserem Land die ein oder andere Partei oder zwei, drei Parteien, die sich vehement gegen den Kapitalmarkt wehren. Und ja, dementsprechend werden auch hier und da andere Lösungen immer wieder prominent platziert. Und Philipp, ich würde den Übergang direkt vielleicht nutzen für das Thema, das du da reingebracht hast, beziehungsweise uns erreichen ja so oft User-Fragen zu dem Thema, nämlich ETF-Depot versus Nettopolize. Was hast du da für uns vorbereitet?
Genau, also in letzter Zeit sind mehrere unabhängige Fragen kommen, die eigentlich dieselbe Frage hatten, eben genau das Thema ETF-Depot versus Netto-Fondspolize und was ist jetzt besser? Und das kann man gar nicht so pauschal beantworten, weil es hat ja beides seine Daseinsberechtigung, insbesondere aktuell, wenn halt die steuerlichen Rahmenbedingungen so sind. Am Ende entscheiden aber die Kosten, um das einmal zu spoilern. Jetzt möchte ich es trotzdem mal aufdröseln, unter Anführungszeichen, was ich jetzt genau mir rausgesucht habe. Um einmal ein kurzes Bild in eurem Kopf zu zeichnen, nehmen wir jetzt einfach mal her, zwei Töpfe, wo der gleiche ETF drin ist. Also zweimal das gleiche Produkt, auf das es grundsätzlich aufgebaut wird. Topf 1 ist sozusagen ein offener, ohne einen Deckel drauf, klassisches Online-Depot, also wo du deinen ETF-Sparplan hast, du kannst jederzeit ran, zu den Börsenhandelszeiten einzahlen, auszahlen, also verkaufen, stoppen, wie auch immer, kannst auch den Broker wechseln, all das kannst du machen. Topf 2 ist genau das gleiche, nur der ist zu. Der hat einen Deckel drauf, am besten so ein Dampfdruck-Kochtopf, der oben zu ist und den man nicht aufmachen kann so leicht, außer es ist fertig. Das ist jetzt sozusagen die Versicherungshülle mit Laufzeit. Steuerlich dann manchmal günstiger, wenn man es, also steuerlich ist es günstiger, das brauchen wir nicht sagen, aber es geht darum, um die Gebühren und die Vertragsregeln und etwaige Zusatzkosten. Wenn die passen, dann kann es günstiger sein. Also Topf 2 ist in dem Fall jetzt diese Nettofondspolize. Um jetzt wieder zurückzukommen, dass wir nicht mit Töpfen irgendwie die Bilder zeichnen, zu eigenen Thema oder zum eigentlichen Thema ETF oder eben Nettofondspolize, würde ich jetzt einmal sagen, kurz den Unterschied. Das eine ist das Depot, was wir kennen beim Online-Broker wie Trade Republic, Flatex, Dardat Bank etc., da kann man das Depot ja leicht ändern, auflösen, ja, was man halt einfach machen will. Man ist halt einfach flexibel, man hat keine Laufzeit. Bei der Polize ist es ja so, sie ist grundsätzlich kündbar, also man kommt auch raus, aber man kann sich da einfach jetzt draufklicken und sagen, ich will jetzt verkaufen und hat dann einfach das gleich am Konto, sondern man hat meistens einen Rückkaufwert, den man halt meistens zu Anfang nicht zu gleichen Teilen rausholen kann. Da gibt es aber auch verschiedene Modelle. Manche bieten schon ein paar Jahren das an, dass man das rausbekommt. Was aber sein könnte, wenn man zu früh rauskauft von dieser Laufzeit, dann kann das steuerliche Folgen haben. Also dieser Vorteil wird dann irgendwie eher zum Nachteil. Somit ist man halt bis zu einem gewissen Grad gebunden. Was meine ich mit Steuer? Beim Depot, wie wir wissen, haben wir ja kurz vorhin auch schon angesprochen, 27,5% auf den Gewinn. Bei tesorierenden ETFs, also die wieder anlegen automatisch, da gibt es ja auch noch die laufenden ausschüttungsgleichen Erträge. Also auf die kommt ja auch Steuer. Bei der Polize sind wir bei 4% Versicherungssteuer auf die Einzahlung. Das heißt, wenn du 100 Euro pro Monat in so eine Fondspolize einzahlst, wird das nicht irgendwann auch später auf den Gewinn gerechnet, sondern auf diese 100 Euro. Das heißt, von diesen 100 Euro kommen dann nur 96 an, im Versicherungsmantel sozusagen. Ja, man kann ja trotzdem beide Zahlen nicht ganz vergleichen, weil das eine ist eben 4% auf die Einzahlung und die 27,5% sind auf den Gewinn. Deswegen darf man halt auch nicht vorschnell schlussfolgern, was jetzt wirklich schlechter und was besser ist. Wie gesagt, am Ende des Tages kommt es auf die Gebühren drauf an. Bei der Polize, wie gesagt, kommen noch Hüllenkosten dazu, diverse Verwaltungen, vielleicht ein Risikoanteil, wenn zum Beispiel ein Ablebensteil dabei ist oder sonstiges, der kostet halt meistens auch noch extra. Ein Honorar vielleicht auch für den Berater, für den Verkäufer. Netto-Polize heißt jetzt nicht kostenlos, sondern sie dürfen halt die versteckten Provisionskosten, Vertriebsprovision, also sie dürfen es nicht verstecken. Also das ist eigentlich so der Name. Und es gibt eigentlich oftmals bei so einem Beratergespräch gibt es eine 15-Jahres-Frist oder 10-Jahres-Frist. Das heißt halt nicht, dass das Geld so lange gesperrt ist. Man kann, wie gesagt, bei manchen Verträgen schon nach ein paar Jahren raus oder einen Teilverkauf machen, ohne einen negativen steuerlichen Folgen. Diese Frist ist halt meistens bei so Einmalerlegen oder bestimmten Vertragsänderungen oder beim zu frühen Rückkauf, wo du halt dann etwaige Strafzahlungen womöglich hast. Wie gesagt, da muss man sich den Vertrag dann genau im Detail anschauen. Und das ist schon wieder auch ein Punkt, der halt beim ETF oder beim Online-Broker-Depot nicht unbedingt zum Tragen kommt, weil das ist jetzt per se kein Versicherungsvertrag, sondern oder da muss ich nicht auf irgendwen angewiesen sein, damit ich das verkaufen kann, sondern kann ich einfach klicken und verkaufen. Matthias, du hebst den Finger.
Ja, hast du das schon oder irgendwo noch drinnen mit dem Unterschied zwischen den gezielmerten und ungezielmerten Polizen?
Nein, das habe ich jetzt so nicht drin.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird.
Das kannst du sonst gern noch wirf es einfach mit rein, jetzt, wenn du es gut erklären kannst, bitte.
Ja, also es gibt ja die gezielmerten Polizen. Das sind die Polizen, wo die gesamten Kosten zu Beginn anfallen, typischerweise in den ersten 3 bis 5 Jahren. Das heißt, die Sparrate fließt da in den ersten Jahren nur zu einem Teil in die eigentliche Geldanlage. Du kaufst nur mit einem Teil deiner ETFs oder Fondsanteile und der Rest wird zur Deckung der anfänglichen Vertragskosten bzw. der ganzen Kosten, die da halt anfangen, verwendet. Der Nachteil ist halt, dass der Ertrag im Depot da hinkt und zu Beginn einfach stark hinterher hinkt. Also auch wenn du jetzt mit einem klassischen ETF-Sparplan vergleichst, der im Depot liegen würde. Sprich, am Anfang ist einfach weniger Kapital investiert. Und bei einer ungezielmerten Polize findet eine gleichmäßige Verteilung statt. Die ungezielmerte Nettopolize, da werden einfach die Verwaltungskosten laufend und gleichmäßig über die gesamte Vertragsdauer verrechnet. Das bedeutet, ab dem ersten Monat fließt auch deine Sparrate abzüglich der Versicherungssteuer, die sind wir bei 4%, eben zuzüglich dann noch den Kosten, nahezu vollständig in deinen ETF oder Fonds, den du da auswählst. Also wenn man schon die Möglichkeit hat und sich ein Angebot legen möchte, dann sollte man das unbedingt auswählen, dass man eine ungezielmerte Variante hat. Weil bei einem gezilmerten Vertrag ist dann auch noch das Sequence of Returns Risiko, also die Rendite-Reihenfolge relevant. Wenn man jetzt quasi, wenn jetzt am Anfang besonders gute Jahre sind und man kauft eigentlich kaum Anteile und dann ist man nach den ersten 3 bis 5 Jahren quasi, hat man die Kosten draußen und dann quasi bricht der Markt ein. Gut, dann hat man eigentlich ja wieder einen Vorteil, wenn man günstig nachkauft. Aber auf jeden Fall ist dieses Rendite-Reihenfolge-Risiko auch bei einem gezilmerten Vertrag deutlich relevanter. Also das auch noch. Nur ganz kurz ein Einwurf dazu.
Danke, das ist eher ein wichtiger Einwurf. Wie gesagt, es geht ja grundsätzlich trotzdem immer um die Gebühren. Aber wenn es natürlich am Anfang alle anfallen, dann ist man halt sehr weit hinten nach und muss das einmal aufholen, bis man wieder auf Null ist zum Beispiel und dann erst Plus macht sozusagen.
Genau, das sind genau die, ganz kurz noch einen Satz dazu, das sind genau die Fälle, wo man sagt, gut, ich habe das jetzt seit 5 Jahren da laufen und ich habe quasi weniger jetzt drinnen, als ich eigentlich eingezahlt habe. Das ist quasi, also diese gezilmerten Varianten sind genau die, wo man häufig damit Fragezeichen daherkommt, wenn man sieht nach jahrelangen Einzahlen, ich bin nicht einmal auf Null.
Und jetzt ein Tipp an der Stelle, vor einem Abschluss, vor genau so einem Produkt oder so einem ähnlichen, lasst euch das alles schriftlich erklären, also wirklich, dass ihr den Versicherungsberater oder den, der euch das verkaufen möchte oder den Antrag ausfüllt, was passiert, wenn ihr kündigt nach einem Jahr, nach 5, nach 10, nach 20, wie auch immer, was passiert bei einer Pause, was passiert bei einer Kürzung, Teilentnahme und so weiter und so fort. Da seht ihr nämlich auch gleich, ob der das so weit erklären kann, dass er euch das auch so erklärt, dass ihr das verstehen könnt, dass er auch weiß, was da für eine Kosten auf euch zukommen, weil manche Verträge, und das sind ja oft elendslange Verträge, ich weiß nicht, wie es bei den neuen und damals zu den Nettopolizen sind, sondern das ist ja für viele der Menschen teilweise kryptisch, wie es da drin steht im Vertrag und in diesem ewig langen Vertrag. Also lasst euch das genau aufschreiben, dass jetzt auch gleich, ob der Berater auch das versteht, was er da verkauft. Und wenn es nicht geht, dann müsst ihr selber die Meinung bilden. Ja, nochmal ganz kurz, wann eher ein Broker, wann eher die Fondspolize? Wie gesagt, das ist oft auch einfach auf die jeweilige Präferenz naheliegend oder wie man es halt gern hätte. Aber wann eher Broker, wenn man Geld vielleicht ein bisschen früher raushören will und nicht gebunden sein möchte, weil wenn ihr 50.000 Euro Depot habt, dann kann ich trotzdem verkaufen, wann ich will. Und das geht halt bei der Nettofondspolize nicht unbedingt. Ich bin auch freier, das heißt, ich kann eben selbst entscheiden, was mit meinem Geld passiert. Ich kann den ETF auch selber auswählen, wobei das ist eigentlich auch bei der Nettofondspolize teilweise schon heute so, früher nicht, heute schon. Ich kann Anbieter wechseln, das geht bei der Versicherung ja auch nicht, weil da muss ich ja den Vertrag kündigen und einen neuen aufmachen. Und wann eher die Polize, Geld wirklich, wenn man es lange binden will, für die Pension oder sonstiges. Also man muss halt wirklich davon ausgehen oder damit klarkommen, dass das wirklich eine Bindung ist, ein Vertrag ist, aus dem man halt einfach nicht so leicht rauskommt. Und wenn eben günstige Produkte drin sind. Also das muss halt wirklich vorliegen. Und ich habe ja auch eine Modellrechnung noch mitgebracht bei einer Annahme von 200 Euro im Monat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt ungezilmert oder gezilmert ist. Es geht grundsätzlich um die Modellrechnung per se, um die Gesamtkosten. Und bei der gezilmert und ungezilmert, da müssten wir eigentlich ja die Gesamtkosten hernehmen über die gesamte Laufzeit. Die sind ja angeführt. In dem Fall wären jetzt die Annahme eben 200 Euro im Monat bei 6% Marktrendite. Also 6% Rendite pro Jahr im Durchschnitt und ETF-Kosten, das ist wie gesagt auch wie oben schon erwähnt, 0,2% der ETF-Kosten. Also ich habe erwähnt, dass beide das gleiche Produkt haben müssen oder ein gleichwertiges im Sinne von gleichen Kosten und gleiche Anlagestrategie. In dem Fall bei dem Beispiel 0,2% ETF-Kosten auf 20 Jahre. So, da hätte das Depot jetzt ungefähr 78.000 Euro schon abzüglich Käst. Bedeutet eine gute Rendite über die 20 Jahre. So, wenn man jetzt eine Polize hernehmen würde, die gesamt 0,5% kosten würde, also 0,2% ETF-Kosten und 0,3% Zusatzkosten über diese Laufzeit, dann wären wir bei ungefähr 83.000 Euro. Das sind 5.000 Euro um. Das ist jetzt nicht die Welt auf 20 Jahre, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Wenn aber die Police gesamt nicht 0,5, sondern 1,2% kosten würde, also mit 0,2 vom ETF, der ja laufend auch kostet, und 1% Zusatzkosten der Hülle, dann wären wir schon unter dem Depot, also bei 77.000. Und da sieht man eigentlich, wenn es entscheidend sind die Gebühren. Also das ist mal ganz, ganz klar sichtlich, weil je mehr die Nettofondspolice kostet, desto weniger bleibt über, genauso wie beim ETF und sonstiges. Aber hier ist wirklich entscheidend, dass man ein gutes Produkt findet, das wirklich unter den Kosten ist oder die gleichen Kosten hat oder nur marginal drüber zu einem normalen ETF, weil sonst bringt der Steuervorteil schon wieder gar nichts über die Laufzeit. Und angenommen, die Police kostet wirklich signifikant mehr, dann wird aus den nach 20 Jahren, die 1.000 Euro weniger wird nach 30 Jahren doch um einiges mehr weniger sein, weil der Steuervorteil dann weg ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man wirklich hier mit Abstand das Wichtigste eigentlich, dass man auf die Kosten schaut, weil, und da müsste man sich natürlich das überall genau durchrechnen, und da kommt ja auch schon wieder das Thema zu tragen, wenn ich etwas komplett durchrechnen muss, ob es einen Vorteil bringt oder nicht, dann ist es für mich persönlich eher uninteressant. Aber es ist ja kein Entweder-Oder. Es schließt ja das eine oder andere nicht aus. Man kann ja eine Nettofondspolice abschließen und trotzdem ein Depot führen. Auch in dem Fall kann man das ein bisschen streuen, das Risiko mitunter oder halt die Anbieter. Es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn man die Auswahl hat. Und was man noch ergänzen muss, Depot ist in ein paar Minuten digital eröffnet und hat eigentlich kein wirkliches Papier mehr heute. Bei den Policen ist es, glaube ich, auch schon möglich, digital abzuschließen. Die Frage ist trotzdem, wie komplex ist es trotzdem? Wenn man einen Ablebensschutz mit dabei hat, muss man einen Gesundheitsfragebogen noch ausfüllen. Das Produkt wird wahrscheinlich wieder teurer und viele kaufen wahrscheinlich auch solche Produkte. Es ist ein Versicherungsprodukt, das heißt, man hat gewisse Bedingungen zu erfüllen, wie wir eh schon vorher gesagt haben, das frühere Aussteigen vielleicht, etwaige Beratungsprotokolle. Es ist auf jeden Fall meines Erachtens um einiges komplizierter und wie gesagt, ich kenne jetzt kein aktuelles, neues Nettofondspolizenprodukt, weil ich mir das gar nicht so wirklich anschaue, aber ich weiß noch die älteren Sachen, die aus gar nicht so lange her, wo es meine Schwester versucht haben, so eins zu verkaufen, das hat meines Erachtens, also für einen normalsterblichen Menschen, der mit dem Thema nichts zu tun hat, absolut unverständlich und in einer Stunde niemals erklärbar, in 1.000 Jahren nicht, also das unterschreibe ich sofort. Ja, also in dem Fall, wie gesagt, man soll sich das genau anschauen, wenn man sagt, man möchte das abschließen, gut, wenn man es durchrechnet, sagt es, ich bekomme mehr raus später. Auf der anderen Seite, wenn jetzt das Thema mit dem Freibetrag oder aber am Kästbehaltefrist kommen soll irgendwann, dann ist der Steuerverteil wahrscheinlich auch weg, weil das ist ja das Hauptargument von diesen Produkten, dass man diese 4% Versicherungssteuer zahlt und dann nichts mehr. Wenn das wirklich wegfallen sollte oder die Kästbehaltefrist wieder kommt, was ich ja hoffe, dann ist die Modellrechnung schon wieder ganz anders und die Steuervorteile sind weg. Somit muss jeder für sich selbst wissen. Ich persönlich habe keine im Depot oder habe keine vertraglich. Matthias glaube ich auch nicht. Somit, das war so ein bisschen dieser Überblick, weil die Frage immer wieder gekommen ist. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Das mit ungezilmert und gezilmert war noch eine gute Ergänzung, Matthias. Danke. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, weil du kennst dich ja doch da auch recht gut aus in dem Thema?
Ja, also im Prinzip gezilmert ist einer der wichtigsten Fragen einmal. Dann das Thema mit den Kosten, so wie du gesagt hast, absolut wichtig. Und auch der Punkt, den du angesprochen hast mit der Beratung, dass man da quasi vor allem, wie man da früher, und mit früher meine ich jetzt vielleicht 5 bis 10 Jahren, wie man da mit welchen Argumenten welche Produkte verkauft hat und dass dieselben Leute, die quasi vor 5 Jahren noch deiner Schwester diesen Vertrag verkauft haben, kommen jetzt plötzlich um die Ecke, ja, wir haben uns gebessert, wir haben jetzt quasi nur noch die guten Produkte, ja, auch ETFs, weil das ist jetzt überall in Mode, aber jetzt doch bitte schließt den und bei uns ab. Also dieselben Leute, die mir noch vor 10 Jahren Bullshit unter Anführungszeichen verkaufen wollten, kommen jetzt daher mit besseren Produkten, die auch tatsächlich, es gibt ja, ich kenne auch genug Beispiele, wo man sich das schön rechnen kann, mit Produkten daher, die zeichenbar sind. Aber noch vor ein paar Jahren quasi bist du quasi einfach, ja, abgezogen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hat man quasi schon, ja, den Kunden sehr ausgezogen, was das angeht. Und das ist einfach so ein Ding, ich möchte jetzt nicht dieselben Leute, die ich vor 5, 10 Jahren weggeschickt habe mit so, hey, das rechnet sich doch nie oder ich bin nicht bereit, euch da jetzt die nächsten 20 Jahre die Provision zu bezahlen, möchte ich jetzt sicher nicht unterstützen, weil sie jetzt plötzlich bekehrt worden sind und jetzt einen tollen ETF-Sparplan in der Versicherungsmantel anbieten. Also das ist auch noch so ein Punkt, den ich da immer sehr kritisch sehe. Und ich bin immer der Typ, der sagt, ich möchte über mein Geld jederzeit verfügen können. Auch wenn ich 20, 30 Jahre jetzt voraus spare. Ich möchte trotzdem morgen auf alles zugreifen können, weil das Leben ist unberechenbar. Das kann von heute auf morgen irgendwas passieren, wo du jetzt zugreifen musst. Und es ist dann nichts schlimmer, als wenn du dann erst einmal deinen 40-seitigen Vertrag durchliest, den du eh nicht verstehst, nur damit du in 20 Jahren ein bisschen Steuern sparst. Und da bin ich, also allein aufgrund dieser Tatsachen, weniger jetzt wegen den Berechnungen, weil wie gesagt, die gibt's keine Frage. Das kann man so ausgestalten. Aber mir ist einfach diese Flexibilität deutlich mehr wert und ich möchte auch wirklich nicht. Das sind teilweise wirklich schmierige Menschen. Also ich habe einige kennengelernt in meiner Laufbahn, wenn man so möchte, im Finanzvertrieb. Es gibt wirklich viele schmierige, aber auch sehr gute Verkäufer. Es gibt auch super tolle Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler und Berater in diesem Bereich. Es gibt also wie in jeder Branche, es gibt die einen und die anderen. Aber wenn es um mein Geld geht und ich mein Geld anlegen kann bei einem Online-Broker, so einfach wie noch nie, ja gut, dann nehme ich das sehr gerne selbst in die Hand, wenn ich weiß, ich habe meine Verantwortung über mein Geld.
Stimme ich voll zu, also bin ich voll dabei. Was ich noch ganz kurz ergänzen möchte zu dem Thema, ein weiterer positiver Punkt jetzt noch, was noch wäre, im Ablebensfall kann man jemanden Begünstigten einstellen, das heißt, dann gibt's das Geld für die Person, da geht's nicht in die Verlassenschaft rein, das geht dann halt schneller. Aber das ist nur so ein Thema, das hoffentlich nicht oft zum Tragen kommen muss. Beim Depot ist es so, dass das in der Verlassenschaft dann ist und halt doppelt dauert. Ne? Also das ist halt das andere Thema. Aber das ist nur so ein Punkt, der halt einfach nur der Vollständigkeit halber noch reingehört. Noch kurz zum Abschluss eine positive Geschichte. Die Staatsholding, also ich hoffe, dass es positiv ist. Die Staatsholding, unsere ÖBAG, sucht einen neuen Chef. Bewerbungsfrist ist leider schon vorbei, Matthias. Leider, wir können es nicht mehr bewerben. Aber sie suchen auf jeden Fall einen neuen Chef ab Februar 27 und die ÖBAG ist ja unser Staatsholdings Investment Vehicle, die ja eine Handvoll Investments hat, das ja meines Erachtens viel zu wenig ist und die meisten oder eigentlich alle aus Österreich sind. Und die suchen einen neuen Chef, der dann die 30 Milliarden Euro an Investments verwalten soll. ÖBAG ist auch ein wichtiges Vehikel für die Staatseinnahmen oder zum Löcherstopfen, wie ich es halt gerne immer sage. Hat seit 2019 8,5 Milliarden in den Staatshaushalt gespült. Davon sehen wir halt leider nicht sehr viel, aber es gehört halt dazu. Interessant sind aber die laut Trend möglichen Nachfolger, weil aktuell ist ja die Vorständin Edith Hlawati, wenn ich es richtig ausspreche, hoffe. Und jetzt laut Trend ganz gute Chancen soll der Thomas Arnoldner haben, der ist aktueller CEO der A1 Telekom. Das ist immer ganz interessant. Haben wir letztens übrigens gesehen beim Essen. Ist er vorbei, nicht zu uns gekommen, aber ist vorbeigegangen. War ganz interessant, weil wir kennen ihn ja auch schon jetzt. Auch Thomas Gangl, der vorher bei der OMV im Vorstand für Raffinerie und Petrochemie war. Also der ist eigentlich direkt aus den eigenen Reihen. Und die Henrietta Egert, die seit 2004 die FFG, also die Forschungsförderungsgesellschaft, leitet. Zwei Leute, die interessant sein könnten. Und ein vierter, den wir schon lange kennen, der einer von unseren ersten Supportern war vom Finanzen verstehen, der hat sich auch beworben, nämlich der Florian Beckermann. Und das wäre natürlich super cool, weil er hat nämlich so ein bisschen die Ansichten von uns, also in dem Bereich, weil er ist ja auch Anlegerschützer beim Anlegerverband Österreich. Und der wird meines Erachtens das ÖBAG Thema, also vielleicht ein bisschen mehr in Richtung vielleicht Norwegen oder Schweden oder so in die Richtung treiben, dass halt von diesem Österreich-Fokus mehr in Richtung international gehen würde, sofern er die Macht dann hätte, wenn das wird. Ne? Das weiß ich ja nicht, wie stark die ÖBAG-Vorstände da mit bestimmen können oder die Richtung vorgeben können. Was aber gut ist, der Wirtschaftsminister, der Hartmannsdorfer, der will ja, dass die ÖBAG ein bisschen aktiver wird in Zukunft. Der will auch, dass die ÖBAG einfach Zukunftsinvestments für kritische Infrastruktur macht, kosteneffiziente Energiegewinnung und generell den Schutz der wirtschaftlichen Souveränität nach vorne treibt. Also die ÖBAG wird sich vielleicht in den nächsten Jahren positiv verändern für uns in Österreich. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wenn viele Faktoren zustimmen, dass es mehr in Richtung Vorbild Staatsfonds Norwegen treiben. Wäre natürlich super, wenn wir nicht nur österreichische Aktienunternehmen drin hätten oder aber auch Nicht-Aktionär-Aktienunternehmen wie zum Beispiel Casinos Austria oder die Pensionskasse APK eben. Wäre natürlich cool, wenn man das vielleicht internationalisieren könnte, wie der Staatsfonds. Werden wir sehen, wo es hingeht. Im Februar wissen wir mehr, wahrscheinlich auch schon vorher, wer es werden wird, aber ab Februar wissen wir mehr, wo es vielleicht hingeht langfristig. Wird sicher interessant. Wir haben viel Potenzial, meines Erachtens. Aktuell sind 30 Milliarden Euro an Investments drin. Ich glaube, 34 sind es schon oder ein bisschen mehr. Der Staatsfonds in Norwegen hat damals mit 200 Millionen angefangen. Das ist zwar schon 30 Jahre her, aber wurscht. Es geht ums Prinzip. Wenn es eine Veränderung geben sollte, wäre das natürlich vielleicht jetzt die Schicksalswahl und wir werden sehen, was rauskommt. Ja, in diesem Sinne sind wir wieder am Ende, Matthias. Wir haben einige Themen abgehandelt. Danke für deine Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Gerne, ich freue mich auf nächste Woche. Philipp, alles Gute, bis bald, ciao.
Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal, ciao.